Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Die Katharina hat es ja auch schon gesagt, wunderschön. Wir haben eine Kultur des Wunderschönen. Ich glaube, im normalen Alltag sagt man einen schönen guten Morgen oder so irgendwas oder herzlich willkommen. Aber wunderschön drückt aus, dass da eine göttliche Kiste dahinter ist, eine göttliche Natur. Und deswegen umso mehr euch, die ihr hier seid, fürs beim großen Preis hat es geheißen, hier im Studio an den Bildschirmen, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, und zum Muttertag habe ich gedacht, ich bringe etwas Sonne aus Afrika mit. Meine Mutter ist auch heute hier und ich möchte mich auch, wie die Katharina, bei ihr ganz persönlich bedanken, ja, in was sie in mein Leben hineingelegt hat und wo sie mich unterstützt hat. Und jetzt, erst nach dem Tod meines Vaters, ist die Beziehung fast noch mal ein bisschen intensiver geworden. Ich danke dir, liebe Mutter, für jedes Gebet, für jedes kleine Ding, dass du da bist und dass wir noch lange viel Zeit zusammen haben. Natürlich lebe ich mit meiner Frau zusammen, nicht mit meiner Mutter, aber trotzdem bin ich dankbar, dass ich dich habe. Ja, ihr wundert euch vielleicht heute ein bisschen. Eigentlich sollte ja der Markus Nickel Prediger sein, heute Morgen. Gemeinsam arbeiten wir seit Jahren im Leitungsteam und Vorstand zusammen. Da hat sich sehr gut entwickelt. Und da tun wir nicht nur funktionell entscheiden oder zusammensitzen, sondern während dieser Zeit sind wir doch auch sehr tiefe Freunde geworden. Und genau in dieser Situation ist es selbstverständlich, sich zu tragen und zu unterstützen. Markus muss gerade sehr viel in Brandschutz, in Betreuung von Personen investieren. Umso mehr ist es für mich ein Vorrecht, heute Morgen ihn dafür zu vertreten. Ich habe mich relativ spontan diese Woche angefragt, aber es ist mir echt ein Vorrecht, es ist zu machen, zu tun. Aber Markus möchte trotzdem einen Applaus, lassen Markus einen Applaus geben für alles, was er hier tut und macht. Er leistet echt Großes und man sieht viele Dinge gar nicht, viele Kleinigkeiten, wo so ein Alltag vom Pastor bestimmen. Es ist nicht nur der Sonntagmorgen-Gottesdienst, der wird raufgetoppt. Und umso mehr bin ich dankbar für einen Typ wie dich, der das auch richtig gut durchzieht und trotzdem noch ein Mensch bleibt. Amen. Ja, ich habe gesagt, relativ spontan. Deswegen wird heute auch der Schwerpunkt etwas missionslastig sein. Das ist ein Thema, das mich Tag und Nacht beschäftigt. Nicht nur in Afrika, sondern auch hier in Deutschland vor unserer Haustür. Noch eine kleine kurze Anmerkung zur Corona-Krise. Da fragen wir uns doch sehr oft, was soll denn das? Matthäus 24, Vers 6 beschreibt etwa diesen Zustand von Krisen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschrecket nicht. Aber Gott sagt auch, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Doch wann wird dann das Ende kommen? Ich gehe darauf noch im Mittelfeld meiner Predigt näher ein. Doch gerade heute müssen wir uns unserem Stand nach der Kraft Gottes in uns bewusst sein. Der Feind reagiert nur auf den Plan Gottes, nicht andersherum, wie wir es manchmal vermuten. Deshalb lasst uns mit großer Zuversicht schauen, was Gott nach dieser Corona-Krise vorbereitet hat. Amen. Kannst du, wenn du in der Kraft Gottes unterwegs bist, davon abgehalten werden, zu tun, was Gott von dir möchte? Ich sage ein entschiedenes Nein. Auch ich durfte die Erfahrung machen. Ich bin seit 10 Jahren Missionsleiter von Neues Leben Ghana und habe erfahren, wie es heißt, wenn Gott dich beruft und einsetzt. Ich habe mich sehr oft unfähig gefühlt. Ja, Neues Leben Ghana, der Name hört sich etwas irritierend an. Es hat vor 50 Jahren in Ghana angefangen gehabt. Ich bin jetzt die dritte Generation. Unsere Schwerpunkte haben sich ein bisschen verändert. Wir sind sehr stark in der Sahelzone Westafrikas aktiv und unter den Pygmäenvölkern im Kongo. Dort leben wirklich viele Menschen, die noch nie was von der rettenden Botschaft Gottes gehört haben. Ich werde später noch mal etwas davon erzählen. Aber darauf bezieht sich auch heute mein Thema. Gottes Herz für die Verlorenen und Unerreichten. Wir werden da einen kleinen Streifzug durch zwei alttestamentliche Begebenheiten machen, um die Wichtigkeit dieses Anliegen Gottes zu erfahren. Ich möchte mit einer biblischen Geschichte starten, um das Herz Gottes besser zu verstehen. Also für mich der reizvollsten Bücher im Neuen Testament, im Alten Testament ist Jona. Jedes Kind, heute selbst oft Nicht-Christen, kennen noch diese Story, weil sie doch sehr sie prägt sehr stark. Jona wurde von Gott gerufen und geschickt, ist dann aber abgehauen. Sehr schnell und direkt erkannte Gott gut und wusste, was Gott wollte. Gott hatte ihn durch einen Wal wieder eingefangen und in die Stadt Ninive geschickt. Als er zurück nach Ninive kam, brauchte er 3 Tagesreisen, um die Stadt zu durchqueren und dort über die Absicht Gottes zu reden. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen, wenn wir eine 3-tägige Wanderung um Aldensteig unternehmen. Doch Gott wollte die Stadt zerstören. Aber die Menschen taten auf die Botschaft von Jona hin Buße. Ihr wisst, was passiert ist. Es geschah eine der größten Erweckungen im Alten Testament. Es gab dort laut Bericht 120.000 Menschen. Wahrscheinlich waren nur da die Männer gezählt. So kann man die Bevölkerung auf ca. 600.000 Einwohner schätzen. Also die Größe von Stuttgart. Wäre das nicht heute ein Riesending, wenn die ganze Stadt Stuttgart innerhalb 3 Tagen sich Gott zuwenden würde? Doch wie war die Reaktion von Jona unter der Staude, die Gott eingehen ließ? Warum hast du mich gesandt? Ich weiß, dass du barmherzig bist. Gott hatte Jona sein Herz gezeigt. Jona hatte Gott nicht verstanden. Gottes Herz schlägt für die verlorenen Menschen. Er möchte, dass die Menschen ihn erkennen und dass es allein durch ihn Erlösung zum ewigen Leben gibt. Ja, in der weltweiten Mission sind es oft Menschen, die wir nicht kennen. Immer wieder berichten mir Mitarbeiter, dass sich Menschen zu Gott bekennen, dass sie Jesus kennengelernt haben. Oder aber auch von Regionen, wo noch nie jemand was von Jesus, von dieser erlösenden Botschaft, was gehört hat. Mali ist ein gutes Beispiel dafür und ist durch die Einnahme 2012 durch Al-Qaida auch ein bisschen in unseren Fokus gerutscht. Wir haben ja auch ein Mandat, eine Mission dort von der Bundeswehr. Und dort leben länderübergreifend die Tuareg, ein Wüstenvolk. Tuareg sind so 100% mit dem Evangelium unerreicht. Umso mehr steckt unser Herz, sie mit dem Evangelium zu erreichen. Wir waren damals, als es noch möglich war, zusammen mit ihnen in den Zelten in der Wüste in der Nähe von Timbuktu. Erst letztes Jahr wurde eine ehemalige Mitarbeiterin von uns aus der Schweiz in Mali, die nach 4 Jahren in Gefangenschaft radikaler Moslems war, umgebracht. Die Begründung für den Mord schildert uns ein radikaler muslimischer Führer. Sie hatte zu viele Menschen von dem Glauben an Allah weggebracht. Trotzdem war sie eine mutige Frau. Heute ist es durch die politischen Umstände in Mali nicht mehr möglich, frei von Jesus zu sprechen. Es müssen die Zeitfenster genutzt werden, in denen es möglich ist. Morgen ist es oft zu spät. Ich glaube, wir machen leichte unterschwellige Erfahrungen auch hier in unserem Land. Lasst uns das erkennen und lasst uns davon nicht einschüchtern. Auch die Pygmäen im Kongo gehören dazu. Sie leben als abgeschiedenes Volk, das sich heute noch in der ursprünglichen Situation als Waldnomaden befindet. Sie haben noch nichts gehört oder die meisten noch nichts gehört von der rettenden Botschaft. Wenn wir dort unterwegs sind, treffen wir oft auch Völker, die nicht mal bis dahin eine weise, in Anführungszeichen, Person gesehen haben. Deshalb gilt dieser Auftrag immer noch, die von Gott nicht Wissenden mit der Botschaft Gottes zu erreichen. Denn das drückt Matthäus 24, Vers 14 sehr pragmatisch aus. Es wird gepredigt, das Evangelium in der ganzen Welt, und dann wird das Ende kommen. Wir wissen nicht, in welchem Umfang das geschehen soll, in einer Generation oder länger, aber das ist an sich auch nicht wichtig, sondern den aktiven Auftrag darin, den wir haben. nach Mali oder in den Kongo können wir schon länger nicht mehr reisen. Ich hatte schon das im Vorfeld gesagt gehabt. Oft aus politischen Gründen oder auch, weil es einfach mal nicht möglich ist. Alleine zu den entlegenen Gemeinden im Kongo braucht man eine Woche mit der Piroge, den Einbaum, um da überhaupt hinzukommen. Oder Unwegsamkeiten, wer LKW-Fahrer unter euch ist, vielleicht hat er noch nie erlebt, dass ein LKW bis zur Fahrertür im Schlamm verschlunken ist. Gesunken ist. Es sind einfach Dinge, die uns einfach an unsere Grenzen bringen. Meine Hausärztin fragte mich neulich, ob ich noch den Blinddarm habe. Sie meinte, das wäre besser gewesen, hätte ihn mir entfernt, weil gerade im Kongo medizinische Hilfe oft eine Woche entfernt ist. Ich glaube, wir diskutieren gerade hier bei ihren Notarzteinsätzen, dass sie 20 Minuten vom Notarzt erreicht werden sollen. Was für ein Unterschied herrscht hier? Ja, trotzdem planen wir nächstes Jahr wieder in den Kongo zu reisen, aber nur zu den Stämmen, die 1 bis 2 Tagesreisen entfernt sind. Ein kleiner kurzer Werbeblock. Wer da Mission mal live erleben möchte, ist nächstes Jahr, also im Mai 2022, herzlich eingeladen, da mal mitzugehen. Ja, gerade in dieser Größe merkt man, wie komplex die Arbeit ist und dass es nicht Einzelne tun können. Deshalb liegt für uns ein Augenmerk darauf, einheimische Christen auszubilden, die dann selber mit den Umständen bewusst vertraut sind und dann in den Urwald gehen oder auch in die Wüste. Unser Pastor Bukango, unser Leiter im Kongo, ist ein großartiges Beispiel. Er ist selber aus dem Stamm der Bantu, die sehr groß gewachsen sind, die eigentlich die Pygmäen, die kleinen Hüchsen, schon seit Jahrhunderten unterdrücken. Trotzdem möchte er die Pygmäen mit dem Evangelium erreichen. Er tut das mit großer Hingabe und Leidenschaft. Er übergeht die Grenzen der gefühlsmäßigen Harmonie und hat damit schon Tausende von diesen kleinwüchsigen Pygmäen erreicht. Durch den Glauben an Jesus erfahren sie das erste Mal in ihrem Leben, dass sie würdig sind. Das ist bei uns ja sogar im Grundgesetz verankert, die Würde. Und dass sie jemand liebt. Das ist für sie trotz allen Umständen Motivation genug, ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen und für sich zu sorgen. Das Problem dabei ist, dass sie kein eigenes Land besitzen dürfen. Aus diesem Grund kaufen wir als Missionengesellschaft Ländereien auf, in denen dann die Pygmäen Landwirtschaft betreiben können und sich selbst versorgen dürfen. Ja, das sind oft Probleme, das sind Dinge, die für uns zu groß sind. Aber umso mehr dürfen wir spüren, wo Gott einen hineinführt und einen entsendet, da gibt er uns eine gewisse Ausstattung, die nicht mehr natürlich, sondern übernatürlich ist. Ein gutes Beispiel dafür ist, wie Gott mit dem Propheten Hesekiel umgeht. In Hesekiel Kapitel 37 macht Gott mit Hesekiel eine Rundtour. Gott zeigt Hesekiel ein Feld mit vertrockneten Knochen, das die Realität darstellt. Die Gebeine sind sogar sehr trocken, wie in Vers 2 beschrieben. Also das Zeichen, dass da wirklich kein Leben mehr darin ist. Bei Jesus in Johannes 11 war Lazarus tot und hatte schon gestunken. In manchen Übersetzungen steht da sogar, er war sehr tot. Trotzdem hat er ihn nach 4 Tagen aus dem Grab geholt. Für Jesus ist es egal, wie jemand ist. Es braucht immer ein Wunder, das Herz der Menschen zu erreichen und sie zu Jesus zu führen, dass sie es verstehen. Hesekiel weissagte über diese Menschen in 4 Etappen, bevor sie eine große Armee werden sollten. Lasst uns diese Etappen etwas genauer anschauen. Die erste, Erkenntnis über unsere eigene Schwachheit und Gottes Allmacht. Hesekiel sagt hier, Herr, du weißt es. Wir sind keine Helden, Gott ist der Held. Erkenne, dass Jesus für dich gestorben ist und dass du deshalb würdig bist, ein Kind Gottes sein zu können, zu dürfen. Ich denke, das ist oft der erste Schritt, den manche nicht tun, sich 100% hinzugeben und doch so ein kleines Häufchen, so eine Portion Stolz hinter sich haben und sagen, wow, ich habe es doch getan. Aber sie entziehen sich da oft den Segensfluss Gottes, weil sie diesen ersten Punkt, die totale Hingabe Gott, die hundertprozentige Übergabe verpasst oder versäumt haben oder auch nicht wussten. Ja, wenn wir diesen Schritt getan haben, dann kommt der zweite Punkt ins Spiel. Gottes Perspektive erleben. Hesekiel sagt hier, sie sollen lebendig werden, diese trockenen Knochen. Für uns erkenne, wie Gott uns begabt hat. Da kommt Gemeinde wieder ins Spiel, weil Gemeinde stellt ein ideales Entwicklungszentrum dar. Dort erlernen wir Jüngerschaft und konstruktive Kritik und Anleitung, ja, einen göttlichen Lebensstil einüben zu können. Aus diesem Grund investiere dich in der Gemeinde, such deinen Platz, lass die Chance nicht an dir vorübergehen. Unsere Pastoren, wir freuen uns über jeden, der sich engagieren möchte. Ja, sei aktiv und wenn du was auf dem Herzen hast, melde dich einfach. Gemeinde kann nur gemeinschaftlich funktionieren und nicht von Einzelnen hochgeputscht werden. Ja, ein dritter Punkt, Gottes Kraft erleben. Hesekiel sagt, sie sind lebendig als Heer. Wir sind plötzlich so dingfähig, die wir uns selber nicht zugetraut hätten. Ich hatte ja in der Einleitung von mir selber erzählt, als ich vor knapp 30 Jahren Jesus in Afrika erkannte und mein Leben ihm gab, habe ich nie daran gedacht, irgendwo mal ein Missionswerk zu leiten. Und oft geht es mir heute immer noch so, dass es viele Situationen gibt, da sage ich, boah, das ist too big, das ist too zu groß für mich. Und genau da kommt dieser Punkt hinein, wir erleben darin Gottes Kraft, nicht weil wir besonders gut sind, weil wir morgens eine halbe Stunde die Bibel gelesen haben oder weil wir irgendwas geistig schön gemacht haben. Nein, weil Gottes Kraft in dich hineinkommt, wenn du Gottes Wege gehst. Der vierte Punkt, Gottes Wirken zulassen. Hesekiel sagt hier, oder Gott sagt hier, ihr sollt ein großes Volk werden. Ihr werdet selber zum Werkzeug Gottes. Und das große Ziel, alle mit dem Evangelium zu erreichen, rückt näher. Gemeinde sendet in Mission, Mission baut Gemeinde, ganz einfach ausgedrückt. Vielleicht ein kleines Beispiel. Gemeinde ist so ein Auto mit einem starken, aufgeladenen Motor. Doch die Kraft auf die Straße muss über Reifen, über Räder übertragen werden. Und es sollten relativ gute Räder sein, vielleicht ausgewuchtet mit einem guten Profil, dass diese Kraft auch auf die Straße kommt. Und wenn genau das passiert, wenn quasi Gemeinde sendet, dann hat sie diese Bodenhaftung, diesen Pulsschlag Gottes, diese Kraft auch auf die Straße, auf die Weite hinzubekommen. Man müsste sich mal vorstellen, ein Sportwagen mit Traktorreifen, das stellt die Sache vielleicht ganz klar dar. Ja, ein Schema, das vielleicht ganz gut klingt, aber wie gesagt, das Schema funktioniert nur, wenn es erfüllt wird mit Leben, erfüllt wird mit uns, indem wir sagen, ja, ich gebe mich hin und ich möchte handeln. Gott, man könnte ja so oft sagen, ja, der ist da oben drüber und der macht, was er will. Nein, der sucht genau dich, um mit dir, mit uns, sein Reich zu bauen. Wie trifft das jetzt auf uns zu? In Epheser 2, Vers 10 steht, dass jeder einzigartig ist und Gott die Werke bereits vorherbestimmt hat. Wir sollen die Werke tun, die Gott schon für uns vorherbestimmt hat. Sind wir uns dessen bewusst? Und für mich bringt es eine totale Entspannung rein. Kein Druck, sondern wow, da ist ja der lebendige Gott, der hat schon was geplant, der ist schon da. Ich erlebe das sehr oft im Missionsalltag, wo die Dinge manchmal anders aussehen, als man denkt, und man spüren darf, wow, Gott hat da schon seine Hand dahinter gehabt. Und auf einmal sind wir gar nicht mehr so klein, weil Gott bereits da ist. Auf einmal darf ich die Kraft Gottes in meinem Leben erfahren. Auf einmal darf ich erfahren, auf welche einzigartige Weise mich Jesus gebrauchen möchte, genau zugeschnitten für mich. Und da besteht eine Gefahr. Wir schauen oft oder hören oft oder sehen oft Menschen, Und wir sagen, wow, genauso wäre ich gerne, genau so eine Message hätte ich gerne, genau so würde ich gerne mit Menschen umgehen. Da kann man sich orientieren, das ist auch gar kein Problem. Aber im Endeffekt hat Gott dich individuell geschaffen. Und wenn wir anfangen zu kopieren, dann gehen wir einfach von dem Plan Gottes weg, weil Gott für dich was Einzigartiges, was ganz Besonderes vorhat. Das muss nicht offensichtlich sein, das muss auch nicht gesehen sein von vielen Leuten. Wir hatten es heute Morgen im Gebet. Es sind so viele, die diesen Gottesdienst hier überhaupt möglich machen. Da bin ich der kleinste Teil. Wenn da keine Kamera wäre, kein Ton, wenn da nicht die Ordner wären, dann würde sowas überhaupt nicht funktionieren. Reich Gottes, Gemeinde funktioniert nur, wenn wir gemeinsam uns aufmachen und sagen, ja, es braucht mich, Gott hat mich geschaffen und deswegen lasst uns Gemeinde gemeinschaftlich bauen und gemeinschaftlich tun. Klar, in dieser Corona-Zeit ist der gemeinschaftliche Gedanke natürlich ein bisschen zurückgezogen. Aber in unseren Herzen, ich sage es ganz ehrlich, lieben wir uns doch. Und wir freuen uns schon auf den Tag, wenn wir uns wieder in den Arm nehmen dürfen, wenn wir die Masken fallen lassen dürfen. Aber nicht umso mehr, lasst uns darauf vorbereitet sein. Und lasst uns die Zukunft ja, viel effektiver und besser nutzen, weil wir wissen dürfen, es war nicht wie die letzten 70 Jahre alles automatisch, sondern Gott möchte uns vorbereiten auf besondere Situationen. Und wenn wir heute zum Beispiel unsere Technik sehen, da sind wir sehr gut. Und es hat sich schon vorher gezeigt, es war auch schon vorher da, aber in dieser Corona-Zeit hat sich die Sache noch vereinfacht. Und ich bin da wirklich stolz auf alle, die das wirklich besser gemacht haben. Und dass wir nicht nur hier heute Morgen hier sind, sondern dass wir im Endeffekt heute Morgen weltweit unterwegs sind. Und das ist ein Stück von dieser Message, dass wir weltweit Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen. Ja, und jetzt eine kleine Message für unsere Leute auf dem Sofa zu Hause. Auch ihr müsst euch irgendwann aus dem Sofa erheben und euch aufmachen. Das soll jetzt ein kleiner Witz sein. Ich weiß, es sind auch viele aktive Leute. Aber lasst uns nicht die Bequemlichkeit, die manchmal auch diese Corona-Zeit mit sich bringt, ja, manchmal diese freien Abende, lasst uns die nicht, als Ziel nehmen, sondern die nehmen wir gerade. Wir nehmen vielleicht ein bisschen mehr Zeit für unsere Familien, aber es kommt wieder Zeit. Da ist in dieser Vorbereitungszeit Einsatz gefordert. Und lasst uns dann auch einsatzfähig sein und lasst uns nicht erst im Kampf wieder versuchen, uns zu trainieren, sondern lasst uns diese Zeit jetzt nehmen, von Gott gegeben, manchmal mehr Zeit, als uns lieb ist, um uns zu trainieren, um uns vorzubereiten, was da kommt. Ich war selber in der Bundeswehr, sind schon 30 Jahre her, und da übt man ja manchmal bis zum Umfallen, und man weiß gar nicht für was. Vor allem in der damaligen Situation noch, wo ich im Endeffekt der Kalte Krieg war, wo da im Endeffekt nie eine Aussicht mehr war auf einen Krieg ohne Atombomben. Da hat man sich schon gewundert, wieso man da im Wald rumgehirscht ist und manche Dinge gemacht hat. Aber dann, wenn es darum geht und du hast nicht geübt, wow, dann wird's stressig. Lasst uns diese Zeit nutzen. Nicht den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, ja, genau jetzt nutze ich diese Zeit. Und ich darf wissen, wie ich am Anfang gesagt habe, der Feind reagiert nur auf Gottes Pläne. Und deshalb lasst uns nicht die ganze Sache im Feind zu schieben nach dem Motto, oh, wir sind alle hilflos. Nein, Gott hat seinen Plan und der Feind versucht nur zu reagieren und zu zerstören und nicht aufzubauen. Amen. Ja, jetzt bin ich wieder abgekommen. Hesekiel war ein gutes Beispiel dafür, diese Dinge mit hineinzunehmen. Und lass uns nicht diese sehr trockenen Knochen sehen, sondern Gottes Vision dahinter. Einer meiner Lieblingsfilme ist, als Christoph Kolumbus 1492 Amerika entdeckte. Der Film hieß damals, das war glaube ich in den 90ern, Die Entdeckung des Paradieses. Ja, er hatte das Ziel Indien und er war ein kluger Kopf. Da waren ja damals schon die ersten Ideen da, dass die Welt wahrscheinlich eine Kugel ist. Er hatte gesagt, wenn ich nach links segle, muss ich aber, wenn ich nach rechts segle, auch irgendwann ankommen. Das ist schon ein krasser Gedanke für die damalige Zeit. Und jeder, wer den Film vielleicht mal gesehen hat, er sieht quasi das Land. Man hatte schon gedacht, der spinnt ja. Da sieht er das Land, er rudert mit dem Ruderboot, er wird gerudert und schon ein paar Meter vorm Strand springt er raus, springt auf den Strand und kniet sich nieder. Ja, in diesem Augenblick hatte sich für Christus Kolumbus der Traum erfüllt. Er hatte trotz allen Fehleinschätzungen, das muss man sich immer vorstellen, trotz Professoren, trotz Studierten sagten, das geht doch gar nicht, was du machst, er hat sich von diesen Fehleinschätzungen nicht abbringen lassen, hat gesagt, nein, ich gehe den anderen Weg, weil ich denke, dass es der richtige ist. Und ich möchte den Christoph Kolumbus nicht verherrlichen, der hat einen Haufen Mist gebaut, dann auch danach. Aber diesen einen Punkt, den möchte ich hervorheben. Er hat was getan, weil er sich sicher war, dass es die richtige Sache ist. Und dafür möchte ich dich heute Morgen auch ermutigen. Mache dich auch auf in deinem Leben, in dem, was du auf dem Herzen hast, in dem, was du vielleicht Gott gegeben hat. Mache dich auf und dann wirst du auch dein Paradies auf Erden erkennen, das vielleicht ganz anders aussieht, wie das Paradies von deinem Nachbar. Man sieht es ja oft schon an den Urlaubszielen, in denen wir hingeben. Es ist die Individualität und ich sage es nochmal, das Schlimmste, was wir dabei tun können, ist den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, geht nicht. In dem, wenn wir gehen, in dem, was wir tun, werden wir diese Wege kennen. Der Christoph Kolumbus ist vielleicht bekannt geworden, dass er es erreicht hat, aber da waren vielleicht noch viele andere, die haben es auch versucht, die haben auch, sind auch losgesegelt und sind vielleicht nach der Hälfte, das ging ja ewig, mehrere Wochen damals, die haben gesagt, wow, es ist das Wasser aus, es ist das Essen aus oder vielleicht noch für ein paar Wochen kalkulierbar. Wir drehen um. Und ich möchte dich ermutigen, drehe nicht um. Sei aktiv, sei in dem, was du kannst. Aktiv ist immer so ein, gleich so ein Sportding, das soll es gar nicht sein, sondern in dem, was du bist, was Gott dir aufs Herz gegeben hat, sei darin aktiv und erlebe deine persönliche Geschichte mit Gott. Ja, die Natur ist da gerade auch im Blühen, am Wachsen. Ich komme ja aus dem Heckengäu bei Herrenberg und da gibt es viele Obstbäume. Interessant ist, wenn man so einen Apfel aufschneidet, die schmeckt natürlich auch gut, aber da kommen sehr viele braune Samen einem entgegen. Und ich habe mir mal die Gedanken gemacht, die schmeißen wir ja meistens weg, die Dinger, gell? Wie viele tausend Äpfel wohl in einem so einem Samen sind? Wenn der wirklich auf den Boden fällt und sich vermehrt und wieder vermehrt und wieder vermehrt, können es Tausende sein. Ich habe euch gerufen, sagt Jesus, folget mir nach. Lasst euch als Samen für die bevorstehenden Aufgaben gebrauchen. Ich bin noch die Generation, die auch noch bei Facebook ist. Und da ist wundersamerweise in der letzten Zeit kommen da richtig gute Posts. Die sind teilweise professionell, das weiß ich, aber da wurden teilweise geschichtliche Themen richtig gut angegangen. Und da waren Facebook-Posts über einen Missionar, der sich wahrscheinlich in den 20er Jahren mit seiner Familie auf den Weg in den Kongo gemacht hatte. Er hatte gebetet, er hatte gesagt, es ist der Plan Gottes, dass ich mit meiner Familie dorthin gehe. Für uns halt vielleicht nicht ganz nachvollziehbar, das war oft eine Entscheidung über Jahre hinweg. Ich habe alles aufgegeben. Ich bin dem Schiff dann vielleicht mehrere Wochen unterwegs gewesen. Viele Leute sind schon auf den Schiffen gestorben, weil teilweise die hygienischen Bedingungen nicht sehr gut waren. Dann auf der wochenlange Marsch in den Dschungel hinein, geprägt von Gefahren, geprägt von Krankheiten. Ja, aber diese Familie, dieser Mensch hatte gesagt, ja, ich habe mich von Gott berufen gefühlt, dort hinzugehen und die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Doch nach mehreren Jahren, vielen Tragödien, Todesfällen, reist er gefrustet wieder nach Hause. Nur ein kleiner Junge hatte sich zu Jesus bekannt. Die Enkelin des Missionars machte Jahrzehnte später eine theologische Ausbildung in den USA. In Missionsgeschichte hatte sie einen Lehrer aus Afrika. Der erzählte von Missionaren, die vor längerer Zeit im Kongo waren und er dadurch zu Jesus gefunden hatte. Auf die Nachfrage, ob er den Namen kenne, nannte er den Namen ihres Großvaters. Daraufhin besuchte sie ihren Großvater, der zurückgezogen allein lebte. Verbittert berichtete er, dass Gott ihm alles genommen hätte, was ihm lieb war und ihm keinen Erfolg geschenkt hatte. Die Enkelin erzählte, dass durch sein treues Handeln heute eine Erweckung in dieser Region im Kongo geschehen ist. Ich könnte noch mehrere Berichte von Menschen wiedergeben, die in das Reich Gottes investiert haben und wahrscheinlich nie die Frucht gesehen haben. Ja, ich komme zum Ende. Ich hoffe, ich habe heute Morgen so ein bisschen in euch den Samen hineingelegt von diesen Missionsgedanken, für die Begeisterung der Mission und habe versucht, auch Missionen herunterzubrechen auf unseren heutigen Alltag. Wir sind gefordert, vor unserer Haustür und weltweit die Botschaft Gottes, seinen Herzschlag zu verbreiten für die Menschen, die noch nie was davon gehört haben. Du bist dir vielleicht selber nicht bewusst, auf welche Art und Weise du im Reich Gottes wirken kannst oder vielleicht auch schon gewirkt hast. Ich möchte euch einfach mit einem einfachen Spruch aus Hesekiel 37 zusammengefasst zusagen. You see bones, I see an army. Du siehst trockene Knochen, ich sehe in euch eine Armee. Du. Und Jesus, ich möchte heute Morgen danken, dass wir gemeinsam hier vor dir stehen, dass wir uns aufmachen, ja, dein Reich zu bauen, deine Botschaft zu verkündigen. Ich möchte danken für die Gemeinde hier, dass jeder Einzelne hier sich sagt, wow, ich bin Teil dieser Gemeinschaft. Ich möchte mich aufmachen, dass diese Gemeinde wächst, dass Menschen zum Evangelium kommen, verstehen, ja, und dass wir dieses Format schon in der Hand haben, die Welt zu erreichen. Ich möchte bitten, auch in dieser Corona-Krise, dass wir sie nehmen als Auferbauung, als nicht was von Feind gegeben ist, sondern, ja, Gott, du stehst darüber und der Feind kann nur reagieren. Deshalb beten wir dich an und bitten, dass du im Namen Jesu deinen Heiligen Geist uns gibst, dass wir in diesen Situationen handeln können, wie du es möchtest. In deinem Namen, Jesus, bete ich. Amen.